Hier ist so eine meiner Lieblingsvitrinen. Die ist sehr, sehr unscheinbar im Grunde. Und ich glaube, jemand, der wirklich davor steht, der kann gar nicht diese Brisanz erfassen, die darin liegt, dass hier eine fränkische Adlige, das sehen wir an diesem Schmuck, diesem reichhaltigen Schmuck auch, in einer Kirche bestattet wurde, wirklich in einer der frühesten Kirchen im Rheinland, und selber auch aufgenäht hatte, dieses Goldblattkreuz auf ihrem Totengewand. Also ihr eindeutiges Bekenntnis auch zum Christentum, obwohl sie wie in den heidnischen Jahrhunderten zuvor auch immer noch Beigaben mit ins Grab bekommen hat.
Dr. Susanne Willer ist Archäologin. Sie hat sich bei ihren Grabungen intensiv mit dem frühen Christentum beschäftigt. Sie ist wissenschaftliche Referentin für provinzialrömische Archäologie beim Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Die historische Schnittstelle zwischen Römerzeit, Christentum und Frankenherrschaft ist ihr Spezialgebiet.
Es gibt schon einzelne Schriftquellen, die schon Ende des 3. Jahrhunderts eben sagen, dass es christliche Gemeinschaften gab, die sich aber sehr zurückgehalten haben. Die haben auch keine Kirchen gebaut, sondern gab so einfach Gemeinden, die sich in einem Haus versammeln. Aber wir müssen uns das so vorstellen, dass jahrhundertelang im Grunde sehr viele Kulte nebeneinander existierten. Es gibt Matronenheiligtümer in der Eifel, die werden noch bis ins 5. Jahrhundert genutzt.
Römische Religionskultur, keltische und germanische Gottheiten, Heidentum und Christentum. Die Verschiedenartigkeit der Religionen lag in den von den Römern besetzten Gebieten dicht beieinander, wurde parallel gelebt und zuweilen sogar miteinander vermischt. Bis sich der christliche Monotheismus in den römischen Provinzen fern von Rom durchgesetzt hatte, vergingen über 300 Jahre.
Es gibt seit dem 4. Jahrhundert entsprechende Funde, also bestimmte Kreuzdarstellungen, christliche Motive, biblische Szenen. Es gibt die spätantike Symbolik. Wenn man wieder zu diesen frühchristlichen Grabsteinen geht, des 5., 6. Jahrhunderts, da ist dann das Christogramm, das Chi für Christos, Alpha und Omega, daneben Weinranken oder eine Taubendarstellung. Also das sind christliche Symbole, wie man sie sucht.
Dr. Markus Trier ist Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln. Auch er ist Archäologe und auch er hat sich eingehend mit dem frühen Christentum beschäftigt. Als der Vormarsch der Franken im Jahr 457 die 500-jährige römische Besatzung des Rheinlandes beendete, fegten die neuen Herrscher die religiöse Hinterlassenschaft ihrer Vorgänger nicht beiseite, sondern freundeten sich mit dem Christentum an.
Das fränkische Großreich unter Chlodwig dem Großen, der ja sich dem Christentum zugewandt hat, der sich als erster Frankenkönig hat taufen lassen. Dieser Chlodwig und seine Söhne und Nachkommen, seine Enkel, die bauen ein Reich auf, das von Thüringen im Osten bis nach Spanien im Südwesten reicht. Das Christentum war natürlich eine der tragenden Säulen des fränkischen Großreiches, was da entstanden ist.
Der kluge fränkische Staatslenker Chlodwig sah im Christentum die Möglichkeit, es als integratives Werkzeug einzusetzen, mit dem er die verschiedenen Volks- und Religionsgruppen in seinem riesigen Reich einen konnte. Sein Plan ging auf. Das Christentum verbreitete sich sehr schnell und viele Angehörige der Führungsschicht ließen sich als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der neuen Religion in Kirchen beisetzen. Dazu noch einmal Dr. Markus Trier, Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln.
Die Franken, die hier in der Stadt leben, in einem romanischen Umfeld leben, die bestatten ad sanctos, ad martyros, bei den Heiligen und den Märtyrern ihre Toten.
In Köln sind das die Grabstellen der Märtyrer St. Ursula und St. Gerion und der heilig gesprochenen frühen Kölner Bischöfe St. Severin und St. Kunibert. Köln als frühe Bischofsstadt war eine wichtige Keimzelle des Christentums. Schon 313, im Jahr des Mailänder Edikts also, trat der erste Kölner Bischof sein Amt an. Der Beginn einer ersten klerikalen Organisationsstruktur.
Wir haben mit Maternus den ersten Bischof, dessen Existenz steht auch nicht in Frage. Dann geht es bis zu Severin, dem dritten Bischof, dann gibt es die Lücke bis ins 6. Jahrhundert. Aber da gibt es eine lange Diskussion drum, die ist für mich historisch betrachtet auch beendet. Der Werner Eck, der Althistoriker, der berühmte, hat ganz klar auch nochmal hervorgehoben, die Unterbrechung in der Bischofsliste ist nicht mit einer Unterbrechung oder einem Hiatus im Bistum gleichzusetzen, sondern auch auf Quellenverluste zurückzuführen.
Hatten sich die frühen Christen in unscheinbaren und schmucklosen Räumen getroffen, deren Überreste von den Archäologen heute nicht mehr als Versammlungsräume zu identifizieren sind, begann man ab dem 4. Jahrhundert mit dem Bau von Steinkirchen. Die waren weit mehr als nur Versammlungsorte, sondern sichtbarer Ausdruck und Manifestation des christlichen Glaubens.
Das Christentum ist die Grundstruktur und die setzt sich nach und nach durch, wenn man frühe Kirchen kartiert. Die liegen erst in den urbanen Zentren, also feste Orte des frühen Mittelalters, und die gehen dann nach und nach in die ländlichen Strukturen rein. Das können Eigenkirchen sein, die sich dann später zu einer Pfarrkirche entwickeln erst, oder frühe Klosteranlagen. Also da gibt es verschiedene Strukturen. Es gibt in der Merowingerzeit Klöster, das weiß man aus den Schriftquellen, und man kann sie auch archäologisch zum Teil belegen.